Glück oder Pech? Eine chinesische Geschichte erzählt von einem alten Bauern, der ein altes Pferd für die Feldarbeit hatte. Eines Tages entfloh das Pferd in die Berge, und als alle Nachbarn des Bauern sein Pech bedauerten, antwortete der Bauer: Pech, Glück, wer weiß. Eine Woche später kehrte das Pferd mit einer Herde Wildpferde aus den Bergen zurück. Und diesmal gratulierten die Nachbarn dem Bauern wegen seines Glücks. Seine Antwort hieß: Glück, Pech, wer weiß. Als der Sohn des Bauern versuchte, eines der Wildpferde zu zähmen, fiel er vom Rücken des Pferdes und brach sich ein Bein. Jeder hielt das für ein großes Pech. Nicht jedoch der Bauer, der nur sagte: Pech, Glück, wer weiß. Ein paar Wochen später marschierte die Armee ins Dorf und zog jeden tauglichen jungen Mann ein, den sie finden konnte. Als sie den Bauernsohn mit seinem gebrochenen Bein sahen, ließen sie ihn zurück. War das nun Glück? Pech? Wer weiß?
Guten Morgen zusammen. Das müssen wir nochmal üben. Guten Morgen zusammen. Jawohl. Geht's euch gut? Ja, einigen geht's gut. Alle haben nicht mit Ja geantwortet. Für diejenigen, denen es gut geht, die können sich zurücklegen. Aber für diejenigen, die jetzt nicht geantwortet haben, für die ist diese Predigt gedacht. Für diejenigen unter uns, die vielleicht ringen mit Problemen oder an Fragestellungen zerbrechen, die sich sagen: Glück, Pech, wie erlebe ich das? Wie ordne ich das gerade ein, was ich erlebe? Warum lässt Gott das zu, was ich gerade mitmache? Für diejenigen habe ich das gedacht, was ich heute mit euch teilen möchte. Ein Stück aus meiner Geschichte auch raus. Ich gehe dann schon viele Jahre mit dem schwanger, was ich heute Morgen sagen möchte, was ich viele Gedanken zusammengepackt habe. Und ich möchte einfach mit euch mit reinnehmen in diese Warum-Fragen, die wir uns ja manchmal stellen. Manchmal eigentlich nur am Rande so, vielleicht hast du dich irgendwann mal gefragt, warum hat es an meinem Hochzeitstag geregnet? Ja? Der ganze Mai war wunderschön, aber am 25., da muss es regnen, an meinem Hochzeitstag. Vielleicht kommen irgendwelche schlaue Sprüche, die dann sagen: Ja, solltest du vielleicht deine Frau besser aussuchen, wer weiß, ist da irgendwas, warum du da mal nachdenken solltest oder was auch immer. Aber das sind ja so kleine Nebensachen. Aber manchmal kommen wir auch tiefer in unsere Fragestellungen rein, die uns packen. Warum gehen meine Kinder oder meine Enkel auf Abwägen? Warum? Ich bete für sie. Habe ich was falsch gemacht in der Erziehung? Warum lässt du das zu? Oder vielleicht noch härter, noch existenzieller: Warum musste meine Frau sterben, obwohl ich sie so vermisse? Sie war noch so jung. Vielleicht stellst du dir so eine Frage, vielleicht stehst du an so einer existenziellen Fragestellung dran. Warum lässt Gott es zu, wenn es einen Gott gibt? Warum geht so viel in der Welt schief? Ja, oder mal anders gefragt, andere Thematik: Ihr seid krank und ihr betet um Heilung und es passiert nichts. Ja, ein anderer ist auch krank, betet nicht und wird gesund. Das ist doch ein Wahnsinn. Denkst du doch, ja, was lohnt sich denn das zu beten? Klar, wir wissen, Gott ist kein Automat, ja, wo wir oben das Gebet reinschmeißen, einmal kurbeln, ziehen und unten kommt die Erhörung raus. Das wissen wir. Aber vielleicht denkst du ja doch in deinem Herzen: Meine Güte, Gott, ich bin doch dein Kind. Du kennst mich doch. Ich weiß doch, dass es dich gibt und da muss doch irgendwas passieren jetzt mit meinem Gebet, oder? Vielleicht zerbrichst du gerade an diesen Fragen oder standest irgendwann schon mal davor und fragst dich: Meine Güte, Gott, ich habe dich doch so angefleht. Warum schweigst du? Warum kriege ich keine Antwort, die ich irgendwie einsortieren oder gebrauchen kann? Der Missionar will in irgendein verschlossenes Land und betet um ein Visum. Er bekommt es nicht. So, und er fragt sich jetzt, Gott, was soll das? Und er fängt an zu grübeln und zu deuten und er sagt, ja, vielleicht Gott, vielleicht willst du jetzt noch nicht, vielleicht ist noch nicht der Zeitpunkt oder heißt es vielleicht, ja, vielleicht soll ich woanders hingehen oder man macht eine ganz neue Schublade auf und man sagt, ja, der Teufel will das wohl irgendwie verhindern im Visumamt da oder wie das Ding heißt, was auch immer. Wir versuchen zu deuten und stellen uns Fragen und kriegen keine Antworten. Ein junges Pärchen betet, dass sie doch endlich Kinder bekommen. Und nichts geschieht. Zwei Häuser nebenan wohnt eine junge Frau, bekommt ein Kind nach dem anderen. Und immer vom anderen Mann. So. Und dann denkst du doch, das ist, hier läuft doch irgendwas falsch, oder? Und du drohst daran zu zerbrechen. Wir fragen, was ist hier los? Muss Gott nicht irgendwie eingreifen? Müsste er nicht irgendwie das Leid der Welt und das Böse bekämpfen? Warum ist es so schlimm? Lernen wir nichts daraus, auch wir Menschen aus manchen Sachen? Krieg in der Ukraine, haben wir nicht mit Syrien genug? Ja. Und wir schütteln den Kopf und merken hier auch durch unsere Geschwister, die hier sind, wir sind existenziell von solchen Fragen betroffen. Und sie sind nicht nur Theorie. Und leider musste ich erleben, dass mitten in diese Fragen, die uns manchmal so zerreißen, Christen unqualifizierte Antworten geben. Die vorschnell sagen, ja, Gott will das so. Ich habe das selbst so erlebt, als wir jung verheiratet waren, dass wir keine Kinder bekamen und dann die Antwort bekommen, ja, Gott hat das so gemacht, Gott will das so. Ein Stück weit möchte ich mit dieser Predigt heute Morgen auch diesem widersprechen und ein Stück weit Licht in eine Theologie reinbringen, die mir hilft in diese Fragen, diese Warum-Fragen. Ich hoffe, alles passt gut, was ich sage und ich hoffe, ich trete heute Morgen niemandem auf den Schlips und verletze niemanden mit dieser Predigt, weil es schnell gehen kann an diesen Fragen, dass man sich gegenseitig verletzt oder auch falsch liegt. Aber ich möchte einfach mal dieser Frage nachgehen, warum Gott etwas tut oder nicht tut oder tun sollte. Und da möchte ich ganz vorne anfangen, ganz am Anfang. Auf den ersten Seiten der Bibel, da steht, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und du hast es heute Morgen beschrieben, wir haben es gesungen, ja, wunderbare Schöpfung, alles tipptopp, paradiesisch. Und dann kommen die zwei daher, Adam und Eva, sind genauso verrückt wie ich, ja, und testen das aus und bauen Mist, nehmen von dieser Frucht, die sie nicht nehmen sollen, und alles geht im Bach runter. Menschengemachte Probleme. Und sie kriegen einen Kick und werden rausgesetzt aus diesem Paradies. Und von da an leben sie außerhalb dieses Paradieses. Und Gott sagt zu ihnen, das kann man im ersten Kapitel nachlesen, verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm ernähren, dein Leben lang Dornen und Disteln soll er tragen und du sollst das Kraut auf dem Feld essen. Im Schweiß deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde wirst, wovon du genommen bist. Und die Frauen kriegen auch ihr Fett weg. Ich will dir viel Mühe schaffen, wenn du schwanger bist. Unter Mühen sollst du die Kinder gebären. Da haben wir den Salat. Ja. Und seitdem, seit den beiden, seit Adam und Eva, ist das so. Ja, Stress auf der Arbeit und Schmerzen bei der Geburt und noch vieles mehr. Alles ist durcheinander gekommen und wir leben nicht mehr im Paradies, sondern außerhalb. Wir haben das Paradies verloren. Römer Kapitel 8. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen. Allerdings ohne etwas dafür zu können. Sie musste sich dem Willen dessen beugen, der ihr dieses Schicksal auferlegt hat. Also auch die Schöpfung ist in Mitleidenschaft gekommen. Du hast es gerade erzählt, Oberhausen, kann ich nur empfehlen, diese Ausstellung, wie kaputt dieser Planet wird und gemacht wird. Aber damit ist auch eine Hoffnung verbunden, steht hier weiter im Text. Auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden und an der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes mit ihrer künftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Also, wir haben ein vergangenes, verlassenes Paradies, leben jetzt in einem Zwischenzustand und irgendwann wird dieses Paradies wieder aufgerichtet werden. Aber im Moment leben wir genau dazwischen, in der Zeit, wo einfach Mist passiert, in der Zeit, wo es an deinem Hochzeitstag regnet, wo es Überschwemmungen gibt, wo es Kriege gibt, wo Menschen mit Behinderungen geboren werden, wo Menschen hungern, aus welchen Gründen auch immer, Dürre oder falscher Verteilung von Lebensmitteln, wo Häuser in Erdbebengebieten kaputt gehen, wo es Kriege gibt, alles das verlorenes Paradies. Dornen und Disteln, verflucht sei der Acker, im Schweiß deines Angesichts unter Schmerzen sollst du die Kinder bekommen. Natürliche Abläufe unserer Zeit heute. Kein Grund zu deuten. Das ist aber so, weil. Und was hat Gott damit zu tun? Dieses Denken war in den jüdischen Köpfen sehr stark, implantiert in den Köpfen drin. Dass die gedacht haben, da muss doch irgendwas gewesen sein. Johannes 9. Jesus sah einen Mann, der von Geburt an blind war. Die gehen da spazieren. Und dann fragen seine Freunde, Rabbi, wer ist schuld daran, dass dieser Mann blind ist? Hat er selbst Schuld auf sich geladen oder seine Eltern? Ja, wer war es denn nun? Was sagt ihr? Wer ist für Eltern? Hand hoch. Wer ist für er selbst? Hand hoch. Ah, ihr kennt die Bibel, ja. Sehr gut. Ja, Jesus sagt, keiner von den beiden. Es gibt keinen Zusammenhang von dem Leid, den der Typ da erlebt und einer Strafe für Schuld oder sowas. Und was macht Jesus? Er heilt den Typ. Er heilt den Mann. Jesus durchbricht dieses Denken und das Leid. Wir kennen ja diesen Satz, kleine Sünden straft der Herr sofort, ne? Oder Gott sofort. Kennt ihr das? Dann geht der Spruch noch blöder weiter und die Großen erst in 9 Monaten. Ja, so ein Schwachsinn. Der Wilhelm Busch hatte mal gesagt, wenn Gott alle Sünden strafen würde, müsste er mit Eisenbahnschienen reinhauen. Macht er nicht mehr. Der Regenbogen zeigt uns das am Himmel, dass Gott die Welt nicht mehr so zerstören würde, wie er es eigentlich könnte, müsste, sollte. Keine Ahnung. Wir leben in einer Zeit, wo Dinge schiefgehen. Und das war damals auch schon. Lukas 13, Vers 4. Da gab es ein Unglück. Und Jesus kommentiert dieses Unglück und sagt, oder meint ihr, dass die 18, auf die der Turm von Siloa fiel und sie erschlug, schuldiger gewesen seien als alle anderen Menschen, die in Jerusalem wohnten? Also da ist ein Turm umgekippt und 18 Leute sind erschlagen worden. Und die Leute fragen sich, was war mit den 18? Jesus sagt, nein, das waren genauso nette Typen wie du und das waren genauso Schufte wie ihr. Das ist einfach so. Shit happens, ja, auf Deutsch. So, und das ist einfach die Zeit, in der wir leben. Gefallene Schöpfung, Paradies verloren. Gott geht mit uns nicht mehr im Garten spazieren. Und es ist unbarmherzig und falsch, wenn wir Menschen sagen, die Leid erfahren, das ist Gottes Wille. Das will Gott so. Nein, Gott will das nicht. Es ist nicht Gottes Wille, dass wir vor 20 Jahren, 18 Jahren keine Kinder bekommen haben. Es ist Gottes Wille, dass du krank geworden bist. Es ist Gottes Wille, dass du Leid erfährst. Nein, es ist nicht. Wenn das so wäre, dann hätte Jesus nicht so viele Menschen geheilt. Dann hätte er sich nicht so vielen Menschen in ihrem Elend angenommen. Wenn wir so denken würden, dann würden wir eher buddhistisch oder hinduistisch oder muslimisch denken. Was machen die Buddhisten?
Die Buddhisten setzen sich hin, versenken sich in ihrem Leid und denken, ah, das ist mir jetzt so bestimmt und ich nehme das jetzt so an. Ja? Halte das aus, versenk mich darin. Die Hindus, was machen die? Die durchleben dieses Leid in der Hoffnung, dass dadurch, dass sie das schaffen, ihr Karma sich verbessert und in ihrem Leben, nächsten Leben es besser geht. Und viele Muslime, die ergeben sich auch ihrem Schicksal und sagen, ja, Allah hat das so gewollt. Das habe ich mitgekriegt. Denn wenn da eine Quelle oben auf dem Berg ist und die Frauen müssen marschieren, ihre schweren Wasserkrüge auf dem Kopf tragen, man sagt, man könnte auch eine Rinne bauen, das Wasser hier unten. Nein, Allah will das so, dass die Quelle da oben, sonst hätte er die Quelle hier unten machen können. Nein, ist es nicht. Wir sind nicht in diesem fatalistischen Denken drin. Jesus durchbricht das, indem er was tut? Indem er das Leiden heilt und uns damit die Augen öffnet auf Gottes Charakter und auf die Ewigkeit. Er öffnet uns die Augen und zeigt uns, wie Gott ist und was eines Tages mit dieser Welt geschehen wird. Eine andere Reaktion, die wir vielleicht begegnen können, ist, dass Leute sagen, wenn du jetzt Leid erlebst, dann will dir Gott ja was zeigen oder er hat was mit dir vor. Kann auch sein. Maybe. Aber ich frage mich, woher weiß derjenige das so gut, der dir das sagt, dass Gott mit dir was vorhat? Ja? Guckt der Gott in die Karten? Ich nicht. Woher wissen wir alle, was alles irgendwie sein soll und wer, was richtig ist? Ich glaube, richtig ist das, was wir zunächst in Gottes Worten der Bibel lesen. Dass wenn wir im Leid erfahren, Gott sagt, ich bin mittendrin mit dir und ich gehe mit dir da durch. Auch wenn du keine Antworten auf deine Fragen bekommst, ich will dich in allem begleiten und trösten. Und vielleicht kannst du auch durch Leiden was lernen. Mindestens das, dass Gott mit dir ist. Ja, dass wir seine Realität und Trost erleben. Aber es ist so schnell, dass wir in dieser Situation auch aufgeben. Und wenn wir dann solche Sprüche bekommen. Was ist die richtige Reaktion auf offene Fragen und Leid? Wenn ich in der Bibel aufschlage, das Kapitel Johannes 6, das finde ich total interessant. Das ist das Kapitel, in dem Jesus 5000 Menschen satt macht. Wahrscheinlich waren es noch mehr. Und die sind alle total begeistert und sagen, yo, diesen Jesus, den möchte ich als mein Brotkönig haben, das ist super. Mach das alles jetzt in Zukunft für uns, schön eben, alles okay. Und dann fängt Jesus eine Rede an und spricht Sachen zu denen, die gar nicht hören wollen. Die sagen, was ist das für ein schräger Typ? Geht ja gar nicht, was der sagt. Und die Menschen laufen dann, so wie sie gekommen sind, alle von ihm weg, weil sie sagen, der hat sie nicht mehr alle. Und dann fragt Jesus seine Jünger, und ihr, wollt ihr auch gehen? Und der Petrus mit seiner großen Klappe hat diesmal einen Volltreffer gelandet, weil er sagt, ja, Jesus, wohin sollten wir denn gehen? Nur du hast Worte des ewigen Lebens. Wohin sollen wir denn jetzt hin? Was wäre denn die Alternative zu dir? Wer außer dir reißt uns denn den Horizont auf? Wer außer dir hat denn kluge Sprüche drauf? Ja, gibt es viele, aber wer hat denn wirklich Halt? Wer hat denn Tiefgang? Wer hat denn Weite? Wer sprengt denn meinen Horizont? Wer hilft mir denn im Leiden? Wer trägt mich, wenn alles zerfällt? Jesus, nur du, an dir halten wir fest. Und das ist das, was hoffentlich Menschen auch heute noch buchstabieren können und lesen können. Es ist nicht immer so. Wir sind in dieser Spannung zwischen Weglaufen und Festhalten. Und beides kann sein. Wenn ein Ehepaar an die schlimmsten Qualen ihres Lebens durchmacht und am Grab ihres Kindes steht und ihr Kind beerdigen muss und dann sagen, Gott, wo bist du? Warum lässt du das zu? Wieso? Das Liebste, was wir haben, wird uns genommen. Wenn es dich gibt, warum hast du das zugelassen? Ich kann nicht mehr an dich glauben. Und ich habe Verständnis für Menschen, die dann die Brocken hinschmeißen und aufgeben. Genauso gut könnte die Reaktion aber auch eine andere sein, dass sie, soll ich sagen, gehalten werden oder die Kurve kriegen oder was auch immer und in dieser Situation sagen, Herr, wohin sollten wir denn jetzt gehen? Wer hält uns denn jetzt fest in unserem Schmerz und in die nächsten Jahre, wenn uns das jedes Mal wieder neu begegnet, dieser Verlust? Wer ist denn da, wenn ich weine? Wer hält mich denn, wenn ich meinen Glauben verlieren will? Nur du, Herr. Jesus wünscht es uns, dass wir unseren Glauben festmachen und festhalten bei ihm. Wie können wir denn nun leben? Das ist meine nächste Frage. Wie können wir mit diesen Dingen, die wir erleben, mit diesen Fragezeichen umgehen und wie können wir Menschen begegnen, die diese Fragezeichen haben und vielleicht daran gerade kaputt gehen? Ich möchte vorsichtig 5 Tipps mal mitgeben, die uns da vielleicht helfen können. Als erster Tipp ist, bringe nicht alles mit Gott in Verbindung. Ja? Bringe nicht alles mit Gott in Verbindung. Lustiges Beispiel, du stehst an der Ampel und denkst, boah, das Wetter ist super, ich könnte heute Nachmittag ja angeln gehen, aber ach, die Tante Erna im Krankenhaus, die müsste ich eigentlich besuchen. Und du denkst, stehst an der Ampel und denkst, ah Gott, wenn es gleich grün wird, dann ist das ein Zeichen dafür, dass ich angeln gehen darf. Du guckst auf die Ampel, ja, Halleluja, die Ampel ist grün, ich darf angeln gehen. Er ist jetzt überzogen, ja. Aber manchmal sagen wir, wenn das und das und das geschehen soll, dann nehme ich das als Zeichen dafür. Oder Gott hat mir das und das klar gemacht. Oder hier diese Situation zeigt mir, dass dies und das ist. Oder was auch immer. Ich finde es ein bisschen schwierig, Gott für alles herzuziehen, ihm die Schuld zu geben oder als Beweis zu geben, ursprünglich in Bezug zu bringen. Ich glaube, da ist, überstrapazieren wir Gott. Ich glaube, Gott ist weder ein Feuerwehrmann, der sofort Gewehr bei Fuß stehen muss, wenn es irgendwo in unserem Leben brennt. Und Gott ist auch nicht der Nikolaus, der die Guten beschenkt und die Bösen mit der Rute straft. Wer Gott ist, das ist eine gute Frage. Versuche ich seit 50 Jahren rauszukriegen, im gemeinsamen Leben mit ihm. Und da bin ich immer noch unterwegs mit, ich habe immer noch meine viele Fragezeichen, aber das, was ich von Gott weiß, das ist das, was er sagt. Gott ist Licht und keine Finsternis ist in ihm. Da ist kein fiese Möb, kein Nachtreten, keine Bösartigkeit, kein irgendwas. Gott ist Licht. Er ist barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Güte. Gott ist ein guter Vater für mich. Und wenn ich unsere 2 Mädels sehe und versuche, ihnen ein guter Vater zu sein und daran scheitere und dann sehe, wie Gott ein guter Vater ist, dann denke ich, meine Güte, das ist schon was Wertvolles, jemanden zu haben, wo ich weiß, der ist gut und fehlerlos über mir. Er ist nicht link oder bösartig oder unbarmherzig, unberechenbar, sondern herzlich und gut. 2. Punkt. Nimm an, was dir begegnet. So habe ich es mal formuliert. Nimm an, was dir begegnet. Nimm das erstmal an, was dir vor die Füße kommt. Geh es an und fliehe nicht sofort davor. Nimm es an. Bete nicht auch alles gleich weg. Ja, sind wir ja auch so Weltmeister. Oh, ich habe, glaube ich, Schnupfen. Da kommt was. Hört ihr das? Ich spreche ein bisschen die Nase. Oh Gott, bitte. Mach meinen Schnupfen weg. Ja, Schnupfen kommt und Schnupfen geht. Entschuldigung, ja. Aber einfach mal alles erleben und sagen, Gott, danke, dass du auch beim Schnupfen mit mir gehst. So, ja. Bitte ihn um Kraft. Halte die Beziehung zu ihm. Bitte gute Freunde, dich festzuhalten, wenn es heftig wird. Nimm Leute in den Arm und sei bei ihnen, um sie aufzufangen. 3. Punkt. Verliere nicht den Mut. Verliere nicht den Mut. Ich glaube, das ist der wichtigste Punkt von allen. Verliere deinen Glauben nicht, auch wenn keine Besserung geschieht. Verliere deinen Glauben nicht, auch wenn deine Gebete sich nicht so erfüllen, wie du das dir wünschst. Der Petrus, dieser Freund von Jesus, der diesen Satz eben sagte, ja, wohin sollten wir denn gehen? Zudem sagt Jesus eines Tages mal, weißt du was, Petrus, du wirst noch ganz schön heftige Sachen erleben. Ich erzähle dir jetzt nicht alles, aber ich habe schon für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört, dass du unter dem, was du erleben wirst, nicht zerbrichst. So betet Jesus für seine Freunde. Der betet nicht und sagt, Mensch, weißt du was, Stefan, ich habe für dich gebetet, dass alles in deinem Leben glatt geht, dass du nie arbeitslos wirst, dass du schön einen Job hast, dass deine Frau immer nett und ist zu dir hält und dass alles glatt geht in deiner Erziehung. Nein. Sondern wenn das alles schief läuft, betet Jesus für dich und mich, dass wir nicht die Brocken hinschmeißen. Dass wir an ihm festhalten und ein Fundament und eine Grundlage unter unseren Füßen haben. Finde ich super. Vielleicht kennt der eine oder andere Hans-Peter Reuer, der hat mal einen Satz gesagt, oder vielleicht auch, so wie ich, meistens Sachen geklaut. Der sagt den Satz, manchmal beruhigt Gott den Sturm, aber manchmal lässt Gott den Sturm auch toben und beruhigt sein Kind. Nochmal, manchmal beruhigt Gott den Sturm, ja, dieses große Wunder, für das wir manchmal beten, aber manchmal tobt der Sturm, aber Gott beruhigt mich und mein Herz. Und ich sage, ich nehme das jetzt an, ich kriege keine Antwort und gehe mal weiter. Ich bin christlich aufgewachsen und erinnere mich so an einen ganz alten Mann bei uns in meiner Heimatgemeinde, der konnte nicht gut predigen, aber anscheinend blieb doch was hängen. Gott hat ihn gesegnet und er hatte erzählt von, er war Bauer, glaube ich, und der hat erzählt vom Pflügen und vor 130 Jahren hat man das so gemacht. Da ist man mit dem Pflug über den Acker gezogen und dann kam, sagte er, wenn da ein dicker Stein kommt, was macht er dann? Er hebt den Pflug hoch, geht über den Stein drüber und setzt ihn hinter wieder an und pflügt weiter. Er sagt, manche Dinge in meinem Leben, die sind mir zu groß, die sind mir zu hart, die sind zu heftig, die kriege ich nicht gebacken, nicht zerkleinert, nicht gedeutet. Da hebe ich in Ehrfurcht meinen Flug hoch und gehe drüber. Und so ist es auch in unserem Leben. Wir kriegen auf bestimmte Fragen keine Antworten. Wir gucken Gott nicht in die Karten und sagen, dürfen in diesem Moment sagen, ich halte einfach an dir fest in dem Sturm. Ich will einen Schritt weiter gehen. Gott, halte mich selbst, damit ich hier nicht zerbreche. Gottes Ziel ist, damit wir die Brocken nicht hinschmeißen. Du liest nachher noch den Psalm 73 für uns. Können wir als Hausaufgabe auch nochmal durchlesen, durchbuchstabieren. Vielleicht bringt uns das was. Vierter Punkt noch. Sei barmherzig mit anderen. Sei barmherzig mit anderen. Muss ich mir als erstes sagen, ich habe eine große Klappe, da geht das ganz schnell. Aber der Spruch oder der Hinweis heißt, sei sparsam mit schlauen Sprüchen und mit Erklärungen. Selbst wenn sie richtig sind, helfen sie oft nicht in der Situation. Wichtiger ist, sei da, hör zu, nimm in den Arm, unterstütze praktisch und leite gemeinsam im Gebet. Ein letzter, fünfter Punkt. Sei voller Hoffnung. Sei voller Hoffnung. Das, was hier geschieht, was wir hier erleben, ist nicht das Letzte. Es ist Vorletztes. Ich habe eben gesagt, wir haben das Paradies verloren, sind so richtig auf die Nase und das, was wir leben, ist nicht Endstation, sondern Jesus und die Bibel sagt uns, es wird weitergehen. Es wird nicht für immer so sein, dass wir in einer durcheinandergebrachten Welt und gefallenen Schöpfung leben. Offenbarung 21 zeigt uns einen Ausweg. Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und von dem Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen: Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Schmerzen, keine Angstschreie, keine Fragezeichen, keine Zweifel, keine Kriege. Wir können die Liste weiterführen. Denn was früher war, das, was jetzt ist, ist vergangen. Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß: Siehe, ich mache alles neu. Und er befahl mir: Schreibe diese Worte auf, die du eben gehört hast, denn sie sind wahr und zuverlässig. Dann sagte er zu mir: Nun ist alles erfüllt. Ich bin das A und das O, der Anfang, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst von dem Wasser zu trinken, das aus der Quelle des Lebens fließt. Wie empfindet ihr, wenn ihr das hört? Wie Worte aus einer anderen Welt, oder? Irgendwie, wow. So. Das wird unsere Zukunft sein. Das wird das sein, was dieser Welt und uns einmal blüht. Ich weiß nicht, wann das so sein wird. Kann noch ein paar Tage dauern. Aber das Geniale ist, dass uns mit diesem Text und mit unserem Glauben und Gottes Heiligen Geist, den er uns gibt, jetzt schon so ein bisschen der Blick hineingewährt wird, der Türspalt zu diesem Festsaal schon ein bisschen geöffnet ist. Ich weiß nicht, wie ihr das erlebt habt, als ihr Kinder wart. Als ich so ein kleiner Bengel war, wurde das Wohnzimmer in der Adventszeit zugeschlossen. Und dann kam irgendwann der Weihnachtsbaum da rein und irgendwas ging da ab. Und wir haben durchs Schlüsselloch geguckt und geguckt, ob wir irgendwas erhaschen können. Kennt ihr das? Ja? Und dann waren wir so gespannt, was da passiert und haben schon so ein bisschen erhascht von dem Glitzerglanz da und dem Lametta am Baum. Und durften uns schon jetzt freuen. Vielleicht kann so ein Text sowas für uns sein. Ein Spalt, die Tür weit offen auf das, was wir einmal erleben dürfen. Und als Christen haben wir einiges von dem schon jetzt. Wir haben Gottes Geist, der uns tröstet. Wir haben Jesus an unserer Seite, der mit uns geht. Wir haben Vergebung unserer Schuld jetzt schon. Aufatmen für Lasten, die wir abwerfen können. Wer das mal erlebt hat und sagt, ich habe so einen Mist gebaut und ich durfte den am Kreuz liegen lassen, abladen, der fliegt. Wir dürfen jetzt schon von dem erleben, was wir in Zukunft haben dürfen. Befreiung von Schuld, Frieden in unserem Herzen, Trost im Leiden. Und ich wünsche mir, dass wir untereinander so miteinander umgehen und dass diese Gemeinde ein Ort, ein Schlüsselloch, ich sag's mal so, ja, fällt mir gerade ein, dass diese Gemeinde ein Schlüsselloch wird für uns. Dass diese Gemeinde ein Schlüsselloch ist, dass wir hierher kommen und wenn wir hier sind, dann werden wir aufgebaut und getröstet und erleben jetzt schon ein Stück Festsaal. Das wünsche ich mir. Amen.